Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
US-Präsident Obama muss sich eine neue Außenministerin oder einen neuen Außenminister suchen, denn Hillary Clinton hat immer gesagt, sie wolle diesen anstrengenden Job nur eine Amtszeit lang machen. Die zweite Amtszeit Obamas beginnt erst im Januar, er hat also noch etwas Zeit. Und wir fragen, was hat Präsident Obama eigentlich außenpolitisch in den nächsten 4 Jahren vor? Gast von Susan Brunner ist Jack Chains. Er ist Experte für transatlantische Beziehungen und Präsident des American Institute for Contemporary German Studies in Washington.
Das Tagesgespräch.
Der neue Präsident ist der alte, es ist Barack Obama. Jack Chains, haben Sie ihn schon mal getroffen hier in Washington?
Persönlich nicht direkt, aber oft erlebt live in gewisse Auftritte, sei es in Berlin am Juli 2008, da war ich zufälligerweise in Berlin, als er 240.000 Leute vor sich hatte. Aber auch hier gelegentlich in Auftritte, aber persönlich begegnet bin ich leider nicht, vielleicht noch nicht.
Noch nicht, aber das passiert ja vielleicht noch. Wir sind ja hier in Washington. Wir konzentrieren uns in den nächsten Minuten auf die Außenpolitik von Barack Obama. Als er vor 4 Jahren gewählt wurde, hieß es, er sei uns eigentlich näher als George Bush. Er sei eher ein Europäer als George Bush. Und doch in den letzten 4 Jahren hatte man den Eindruck, das sei nicht so. Was ist denn Ihr
Eindruck? Wenn ich mich nicht irre, da haben wir einen Amerikaner gewählt, nicht einen Europäer. Insofern haben wir jemanden, der geprägt ist von amerikanischen Interessen, geprägt ist von amerikanischen Vorstellungen. Und ich glaube auch jemand, der eigentlich recht wenig Erfahrung in Europa hatte. Insofern, und das liest man in seinem Buch, dass er eigentlich in Europa nicht so sehr zu Hause ist. Der ist ja aufgewachsen in Hawaii, der ist ja eigentlich in Asien gewesen, aber nicht so eine herkömmliche Zeit, so wie ich es hatte. Ein Jahr in Freiburg in Breisgau, hier oder jemand in Cambridge oder dort vielleicht in Paris. Das hat er nicht erlebt. Insofern ist die Bedeutung von Europa eine ganz andere als jemand, der dort zum Beispiel als in der Jugendzeit, was oft die Geflogenheit war von vielen Leuten in einer etwas älteren Generation, der Fall war, nicht bei ihm zutreffend. Insofern, ich glaube, er sieht Europa als ein wichtiger Partner, aber vielleicht auch mal mit einer gewissen nüchternen Haltung. Und was können wir gemeinsam machen? Nicht aus seiner Biografie, sondern aus seiner gegenwärtigen Arbeit als Präsident.
Und es schien ja, Europa hatte nicht wirklich Priorität für ihn. Da waren andere Regionen, waren da wichtiger? Oder sind Sie da nicht einverstanden?
Na, ich glaube, das ist oft der Fall, dass man sagt das oder man behauptet sowas. Und ich frage mich immer, welche Maßstäbe werden da angesetzt? Dass er nicht so häufig da aufgekreuzt ist, ist das eigentlich der Maßstab? Heutzutage, wenn man bedenkt, wie oft die Führungskapazitäten in Europa sich tagen quer durch die Welt und wie oft eigentlich man sieht sich in Mexico City oder in Toronto oder in China oder in Korea. Ich glaube, dass diese Maßstäbe, dass er ist nicht hier bei uns gewesen, das hört man in Deutschland zum Beispiel, seit er gewählt ist, war er nicht in Berlin.
Genau, kein Küsschen für Angela Merkel.
Ja, dann sage ich dazu Unfug. Also an sich ist das heutzutage eine Umstellung für manche Leute, die daran gewöhnt waren, dass eine gewisse Pilgerfahrt notwendig war, um zu behaupten, dass man die Leute liebt. Das ist nicht mehr der Fall. Und ich glaube, insofern, man geht dahin, man trifft sich, um gewisse Dinge zu bereden, die zu bereden sind. Und nicht unbedingt, weil man gerne vielleicht mal eine Nacht in Paris verbringen will. Insofern, ich glaube, es ist eine ganz andere Haltung von seiner Generation. Und das kann ich einigermaßen nachvollziehen.
Also der Dialog zwischen den USA und zum Beispiel Deutschland oder der EU eher eine pragmatische?
Nicht nur eine pragmatische, sondern eine fast kontinuierliche. Egal, wo die Leute sich befinden, in der Welt von Blackberries, ist egal, wo man sich befindet. Und ich glaube, gut, es ist gut für das Fußvolk, wenn man hört, ach, Obama kommt nach Berlin oder jemand besucht uns, dann fühlen wir uns wichtiger. Aber ich halte, das ist weniger wichtig heutzutage für die Führungskapazitäten selber.
Für Europäer ist es ja immer auch wichtig, was hat der US-Präsident für eine Einstellung zum Krieg? Ist er eine Kriegsgurgel? Barack Obama erhielt den Friedensnobelpreis vor 4 Jahren. Er hat 2 Kriege beendet. Jack James, ist Barack Obama ein friedlicher Präsident?
Ist ein Präsident. Und ich glaube, ein Präsident, der natürlich beauftragt ist, Herausforderungen zu treffen, wo sie sind. Ich glaube, gewisserweise sind manche Leute hier in Amerika sehr enttäuscht von Obama aufgrund von dieser Rede in Oslo oder Stockholm. Als Friedensnobelpreisträger hat er mehr Einsätze angeordnet gegenüber Al-Qaida als jeweils jemand zuvor.
Mit, also zum Beispiel diese Drohnen.
Das meine ich auch. Und da ist auch jemand, der beordert hat, auch mit großer Gefahr, dass jemand wie Osama bin Laden dann umgebracht werden sollte. Also irgendwo ist ein Präsident, der ist auch jemand, der in etwa in dieser Rede ziemlich deutlich gesagt hat, man kann Gewalt anwenden, wenn es notwendig ist. Also insofern, ich glaube, ein friedlicher Präsident, aber auch jemand, der sagt, wenn ich agieren muss, dann mache ich das.
Macht er es denn gezielter? Weil es gibt ja diesen Witz bei den Amerikanern, dass die Amerikaner die Geografie der Welt eigentlich nur kennenlernen, wenn die USA wieder einmal ein Land angreifen. Oder hat Obama eigentlich die Philosophie, dass er gezielt seine Feinde ausschaltet, ohne dass er gleich einen ganzen Krieg anfangen muss? Also wäre das zum Beispiel bei Mitt Romney anders gewesen?
Also ist es so, heutzutage in 2012 sind die Waffen anders als wie in 1942. Das heißt, die Möglichkeiten gegenüber Gefahren zu stehen und zu agieren, sind nicht dieselbe, mit denselben Werkzeugen wie vor 50 Jahren, ist unsinnig. Man müsste natürlich wissen, allerdings, heutzutage, was kann eigentlich dann eingesetzt werden, ohne dass das Ziel damit auch mal durchkreuzt wird. Beispiel, ein Drone einzusetzen in Pakistan gegenüber Al-Qaida, ist nicht unbedingt fördernd für die amerikanische-pakistanische Beziehungen. Wie kann man einen Ausgleich da erzielen? Die Tatsache, dass er heimlich Osama bin Laden gefunden hat und dann rausgenommen hat sozusagen, ohne die pakistanische Regierung zu informieren, das sind so graue Welten, in denen man sich manchmal bewegen muss heutzutage. Gerade in dieser Welt, wo etwa die Gefahren nicht nur von nationalen Staaten herkommen, sondern von zum Beispiel Gruppen, die sich bilden. Also ich glaube, was er versucht hat in der letzten Zeit, ist ein Gleichgewicht zu erzielen, Beziehungen mit dem jeweiligen betroffenen Land, aber auch in Hinblick auf die Tatsache, dass die Amerikaner haben gerade den längsten Krieg unserer Geschichte durchgemacht in Afghanistan. Und er weiß, dass zum Beispiel hier zu Hause sehr viele Leute müde sind, kriegsmüde sind sozusagen. Und insofern muss er dann entscheiden, was kann ich einsetzen, was darf ich berechtigterweise einsetzen, sei es von uns aus gesehen oder sei es von globaler Regelung aus gesehen. Und die Welt ist anders als vor 50 Jahren.
Sie sagen kriegsmüde. Ist es auch eine Müdigkeit mit der Führungsrolle der USA? Also im Wahlkampf wurde das ja beschworen. Mitt Romney hat Obama vorgeworfen, er habe die USA geschwächt. Die USA treten nicht mehr so dezidiert auf, übernehmen diese Führungsrolle. Ist es auch eine Müdigkeit mit dieser Rolle? Die USA müssen diese Supermachtsrolle spielen.
Ich glaube, zum Teil ist das die Frage, warum ist man eigentlich dann einsetzbar in einem Land, wo die Leute nach 10 Jahren, etwa Afghanistan, Tausende von Menschen verletzt nach Hause schicken und eine ganze Menge Leute tot sind. Und wir erfahren von den Hiesigen, die wollen uns nicht. Oder beispielsweise in Irak, das war auch zum Teil der Fall. Ich erinnere mich an Vietnam in der Zeit, als eben so eine ähnliche Vorstellung da war. Die Verkaufsstrategie damals war, wir retten Südvietnam von Nordvietnam. Das hat sich einfach zerschlagen. Und für viele Leute, das war ein verlorener Krieg. Und ich glaube, Amerikaner mögen nicht verlorene Kriege erleben. Die wollen ja Gewinne erzielen.
Ist es wirklich ein Umdenken oder ist es auch situativ? Also zum Beispiel, wenn Iran die Atombombe bauen will, dann greift man ein.
Es ist situativ, das ist ganz genau der Punkt. Wenn eine Gefahr besteht, etwa wie 9-11, was eigentlich gar nicht erwartet wurde, oder wenn man zum Beispiel antizipieren kann, dass eine Gefahr entstehen könnte, dann, ich glaube, nach wie vor ist es die Aufgabe von einem Präsident, darüber zu reden und zu sagen, wir müssen was hier tun. Aber ich glaube, die Amerikaner haben eigentlich gelegentlich das Gefühl, nach 60 Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir quer durch die Welt so viele Ballastungen tragen und dass die Entlastung manchmal von den Leuten herkommen muss, die wir bisher geschützt haben, Stichwort Europa. Momentan haben wir, glaube ich, dann 40.000 bis 50.000 Soldaten in Europa. Wir hatten mal das Zehnfache vor einigen Jahren. Und ich glaube, zunehmend ist es der Fall in Amerika, dass man sagt, erst Moment mal, warum haben wir überhaupt dann Truppen in Europa? Die sollten selber einfach für ihre eigene Sicherheit sorgen. Und weil die anderen Flecken auf der Welt, die brennen, Mali, Iran, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, man dürfte nicht dann einfach wegschauen. Das ist nicht machbar heutzutage in einer globalen Welt. Aber die Frage ist für die Amerikaner nicht unbedingt, dass wir uns einsetzen sollen, sondern dass die Frage ist, mit wem tun wir das? Und haben wir eigentlich dann Partner und Alliierten, die uns da nebenstehen? Und manchmal ist das kompliziert. Insofern, wir müssen einfach sehen, dass wir besser gemeinsam Amerika, aber auch mit anderen Partnern, ich meine nicht nur in Europa, identifizieren, warum sind wir zusammen? Was bekämpfen wir zusammen? Und identifizieren wir die Gefahr gemeinsam? In dem Sinne, dass wir eine Meinung sind, was die Gefahr ist. In manchen Teilen von Amerika gibt es dann zum Beispiel in eine ganz andere Ecke eine ganz grundsätzliche andere Meinung über die Frage Klimawandel. Aber es ist ein internationales Thema und es ist ja umstritten bei uns. Es ist umstritten dann quer durch die Welt sozusagen. Aber nicht, man kann ja keine Lösung für ein Problem finden, wenn man nicht einig ist, was das Problem ist. Und das ist manchmal ein Problem transatlantisch gesehen.
Ich komme nochmal auf das Wort zurück, das Sie benutzt haben, dass die Amerikaner kriegsmüde seien. Denken Sie, dass es für Obama oder für irgendeinen Präsidenten schwieriger würde, wenn er einen Krieg anfangen möchte? Also gerade nach der Erfahrung des Irakkrieges, wo jetzt viele auch eingesehen haben, der Krieg machte eigentlich gar keinen Sinn.
Ja, da war eine ganze Menge Glaubwürdigkeit dann hops gegangen. In einer Regierung, die so felsenfest überzeugt war, das hat sich gelohnt. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel die Amerikaner sagen würden, wir machen nicht mit, wenn eine unmittelbare Gefahr steht. Interessanterweise ist ein Beispiel, wir hatten ja gerade 50 Jahre Kuba-Krise erinnern müssen. Und das war natürlich hautnah an eine Weltzerstörung, wenn man so will, einen Weltkrieg damals in 1962. Ich war 12, glaube ich, und ich hatte eigentlich das Gefühl, überhaupt nicht zu wissen, worum es ginge. Aber ich wusste, dass ein kalten Krieg bestünde zwischen zwei verschiedenen Ländern, Sowjetunion und uns, und dass irgendwo was auf der Kippe stand. Das Problem ist nicht unbedingt, dass die Leute nicht bereit sind zu kämpfen oder gegenüber Gefahren was zu unternehmen. Die Frage ist, kann man das glaubwürdig präsentieren? Und weil manchmal sind so graue Zonen, wenn etwa unmittelbar was passiert bei uns, zum Beispiel 9-11, dann ist man natürlich dann dabei zu sagen, wir müssen was tun. Aber wenn die Gefahren und die Bedrohungen schwammig sind oder nicht gerade erkennbar sind, dann ist es schwieriger, manchmal die Bevölkerung hinter diese Aktion zu organisieren. Und dieser Glaubwürdigkeitsverlust nach 2003 im Zuge von dem Irak-Debakel, wenn man so will, hat dazu beigetragen. Insofern sind Leute nicht unbedingt nicht bereit, was zu tun, aber die sind noch, sagen wir mal, sensibel, wenn es darum geht, zu begründen, warum.
Und jetzt sowieso, also wenn man zum Beispiel die Zeitungen heute in den USA anschaut, ist das ganz große Thema, sind die Finanzen, die Schulden, 16 Milliarden Schulden für dieses Land. Können sich die USA einen Krieg denn überhaupt noch leisten?
Well, es ist eine berechtigte Frage, ob wir in der Lage sind, eine vernünftige Verteidigungskapazität auszubauen, wenn wir nicht dann infrastrukturgemäß das überhaupt leisten können. Wir sind stark, nicht weil wir viele Waffen haben oder Soldaten haben, sondern weil wir die leisten können oder weil wir die unterstützen können oder weil wir sie die ausrüsten können. Und das bedeutet, dass wir die wirtschaftliche, oder auch politisch, die Fähigkeit haben, dahinter zu stehen. Und was momentan ansteht, jetzt unmittelbar, diese sogenannte Klippe, ist die Frage, sind wir bereit, so viel Geld auszugeben wie nie zuvor. Wir haben mehr Geld ausgegeben für militärische Ausgaben wie 16 anderen Ländern zusammengenommen, quer durch die Welt. Ist das eigentlich notwendig? Ist das eigentlich verkraftbar? Und vor allen Dingen die Frage für die Bevölkerung ist, Moment, was kostet ein Flugzeugträger? Was kostet eigentlich diese Basis in Irak? Was kostet zum Beispiel sowas im Vergleich mit einer neuen Schule in Minnesota?
Wir unterbrechen das Gespräch kurz für eine dringende Meldung. Verkehrsinfo DRS von 13.18 Uhr. Vorsicht auf der A1 Genf-Lausanne zwischen Meyrin und Flughafen Genf. Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn.
Eine neue Infrastrukturbrücke in Chicago. Diese Auseinandersetzung war eigentlich bis vor kurzem nie gefragt, weil wir haben gesagt, wir können beides leisten. Und jetzt kommt dann eine gewisse Herausforderung an uns, wo wir sagen, na, vielleicht müssen wir doch mal irgendwelche Prioritäten setzen, die ja in gewissen Fällen Opfer bringen müssen. Ich glaube nicht, dass wir jeweils momentan auf die Idee kämen, zum Beispiel zu sagen, wir brauchen nicht die militärische Fähigkeit, die wir haben. Das war auch ein Brennpunkt in der Campaign. Nur Romney sagt, da, du hast im Verteidigungskapazitäten geschwächt. Unsinnig, meiner Meinung nach. Aber man darf auch die Frage stellen, was brauchen wir? Wie bezahlen wir das? Und auf welche Kosten geht das? Und ich glaube momentan, weil die Auseinandersetzung hier ist, inwieweit kann man Amerika stark machen außen, wenn wir schwach innen sind? Und diese Auseinandersetzung findet jetzt statt.
Präsident Barack Obama ist jetzt für 4 weitere Jahre gewählt worden. Jack Janes, haben Sie je gehört von Barack Obama, was denn eigentlich seine außenpolitischen Prioritäten sein werden in den nächsten 4 Jahren? Zum Beispiel Iran, zum Beispiel China? Zum Beispiel Nahe Osten?
Nicht so sehr. Also ich glaube deswegen, weil die Wahl natürlich sehr geprägt war von Innenpolitik. Außenpolitik insofern sehr vorderwendig. Also beispielsweise diese Auseinandersetzung über Benghazi. Meiner Ansicht nach war das so überzogen. Dann das größte Problem ist nicht unbedingt, was in Benghazi so tragisch wie das war.
Also das hat die Ermordung des Botschafters.
Alle 4, ja. Das war natürlich tragisch und hätte nicht vorkommen müssen. Aber die Frage ist viel größer als das. Und ich glaube nicht, dass ich dann viel rausgehört habe, weil um diese Gewalt zu gewinnen, musste er eigentlich dann mehr auf die Innenpolitik konzentrieren. Es ist ja so bei uns, die Geflogenheit für eine zweite Amtszeit ist manchmal eine Verführung, auf die globale Bühne zu tanzen. Also beispielsweise in der Außenpolitik ein Denkmal zu errichten für sich. Ne? Reagan, Gorbatschow, Clinton, Bosnien, Kosovo.
Versuchte es mit Camp David Vermittlung.
Und Camp David, Carter. Camp David, nicht so. W. Bush hatte natürlich das Problem, dass er so belastet war von Irak, dass er das nicht mehr leisten könnte. Das Einzige, was er behaupten könnte, wäre, ich habe euch dann sichergestellt, da war kein zweites 9/11. Ich glaube nicht, dass wir viel wissen, was er macht. Ich glaube, dass er auch dann aber ganz eindeutige und kontinuierliche Auseinandersetzungen hat. Nicht nur mit uns hier zu Hause sozusagen, sondern auch mit euch in Europa und sonst wo auf der Welt. Iran, Syrien, was machen wir denn da? Ägypten, die gesamte arabische Erwachung, wenn man so sagt. Wie können wir dabei behilflich sein, sodass das nicht irgendwie in eine Situation hineinschleudert wie in Afghanistan in den 80er Jahren? was können wir tun im Hinblick auf Klima? Was können wir tun im Hinblick auf, wenn es auf Europa angeht, also wenn es auf Europa ankommt, was können wir tun, um euch irgendwie zu helfen, eine wirtschaftliche Lösung zu finden für ihr eigener Kram? Nicht? Also was wir tun, ja, Eurokrise, was, und wir müssen eigentlich vor unsere eigene Haustür hier kehren, aber ihr auch. Und wir haben eine Interdependenz hier wirtschaftlich gesehen, die in kein andere Beziehungen auf der Welt vergleichbar ist. Diese transatlantische Kanäle, die sind einmalig. Und wir haben eigentlich etwas banger, dass was ihr eigentlich dann versucht, über die Bühne zu bringen, diese wirtschaftliche Krise zu meistern, es ist unmittelbar wichtig, wie das aufgeht. Weil wir sind ja auch von euch dann auch abhängig, genauso wie umgekehrt. Aber, wie gesagt, die Problemfelder für die Außenpolitik haben sich nicht wahnsinnig geändert nach dem 7. November. Die waren da, sie sind da. Und die große Frage für Obama ist, wo er seine Prioritäten setzt. Er hat ja ein gewisses Kapital jetzt. Man spricht von Kapital, nachdem man eine Wahl gewonnen hat. Und man möchte dieses Kapital ausgeben. Wo kann er Kapital, politisches Kapital ausgeben, innenpolitisch und dann außenpolitisch? Und wie kann er das ausgleichen? Und wie viel darf er hier und wie viel darf er da? Will er nochmal versuchen, Frieden zu schließen oder irgendwelche Brücke zu bauen zwischen Jerusalem und Ramallah? Kann er das? Soll er das? Will er ja, sagen wir mal, versuchen zu sagen, okay, wir brauchen auf einer Post-Assad Syrien vorzubereiten? Will er versuchen, beispielsweise irgendwas Neues mit China, weil China hat auch einen Marktwechsel, dort was aufzubauen? Wo setzt er seine Priorität? Und übrigens, er hat ja diese 4 Jahre noch. Und in diesen 4 Jahren, die gehen schnell vorbei. Und die Frage ist, wo kann er dann einfach dann seine Leistung zeigen nach diesen 4 Jahren, wo er was gebracht hat? Steht noch aus.
Das außenpolitische Gesicht Barack Obamas war in den letzten 4 Jahren Hillary Clinton. Sie hat gesagt, sie würde nur eine Amtszeit machen, also sie wird zurücktreten. Wird man das merken? Also hatte Hillary Clinton maßgeblichen Einfluss auf die Außenpolitik Obamas?
Ich glaube, sie hat Glaubwürdigkeit gehabt in gewisser Hinsicht quer durch die Welt, weil sie ist halt Hillary Clinton. In dem Sinne ist sie eigentlich glaubwürdig gewesen, weil die Beziehung zwischen ihr und Obama so belastet war, wie das in der Campaign war, hat sich dann natürlich schnell gedreht. Und ich glaube, es wird eine schwierige Aufgabe, sie zu ersetzen mit jemandem, der genauso viel Profil und möglicherweise auch Gewicht mit sich bringen kann.
Können Sie sich denn auch vorstellen, wen? Also ein Name, der immer wieder genannt wurde, war John Kerry, Vietnam-Veteran, der Mann, der gegen George Bush angetreten ist im 2004.
Ja, Senator Kerry ist natürlich in aller Munde momentan, weil er das will. Er möchte gern Außenminister werden, soweit wir informiert sind. Aber wir haben ein gewisses Problem dabei. Dann der Senat ist unter demokratischer Mehrheit. Und die Mehrheit ist mit 4 oder 5 Stimmen zu bestücken. Und wenn irgendjemand dann abspringt und übernimmt dann ein Ministerienamt, dann ist er nicht mehr in dem Senat. Und Kerry hat unheimlich viel Einfluss in dem Senat. Die Frage ist, kann man dort etwas mehr von Kerry einsetzen, als wenn er Außenminister wird? Es gibt ja auch andere Fälle, aber es sind ja manchmal schwierig. Dann eine andere Möglichkeit wäre die jetzige Botschafterin, die wir in der UNO haben, Susan Rice. Aber aufgrund von dieser Benghazi-Geschichte, und vergessen wir nicht, dass von den 3000 Stellen, die der Präsident besetzen muss, mindestens die Hälfte müssen durch den Senat gehen, um bestätigt zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, was für eine Anhörung Susan Rice vielleicht gegenübersteht, wenn sie dann durch den Senat geht. Aber auf jeden Fall, es ist wichtig, wie Sie sagen, Clinton war eine geniale Benennung. Wer kommt als Nachfolger in Frage, um einfach ein Signal zu senden an die Welt? Hier will ich ein Zeichen setzen für meine Außenpolitik über die nächsten 4 Jahre. Und das steht noch aus. Ich weiß nicht genau, wer das sein könnte. Es gibt Namen, aber es wird auch für euch in Europa wichtig sein, nicht nur dort übrigens, auch in dem Finanzministerium, Treasury.
Aber Timothy Geithner geht ja auch.
Er geht auch und jemand musste ihn ersetzen. Das sind so wichtige Personen, die auch für euch unmittelbar wichtig sind. Zum Beispiel, wer Secretary of Transportation ist, das spielt wirklich weniger Rolle.
Der Verkehrsminister.
Als Verkehrsminister, aber ich meine, jemand, der beispielsweise in dem Secretary of the Treasury ist, das ist schon mal eine wichtige Figur.
Also in der Schweiz ja sowieso wegen dieser Steuergeschichte, wegen der UBS.
Genau.
Noch ganz zum Schluss, Jack Chanes, und wenn er Sie fragen würde, wen würden Sie ihm empfehlen als Außenminister, Außenministerin?
Ich könnte mir vorstellen, dass es eine gute Idee wäre, wenn Obama für ein wichtiges Amt unter wichtigen Ämtern sind, Finanzministerium und Außen- und Verteidigung, wenn er einen Republikaner nehmen würde, so wie damals er Gates. Bob Gates war Verteidigungsminister unter Bush und er blieb noch ein paar Jahre unter Obama. Es wäre eine enorm, meiner Ansicht nach, wichtige Geste, um eine Brücke zu schlagen mit seiner Opposition, wenn er jemanden nehmen könnte, der auch dann Glaubwürdigkeit hat, nicht nur bei den jeweiligen Parteien, sondern auch in der Welt. Und es gibt schon einige Namen, die da in Frage kommen. Der ehemalige Präsident von der Weltbank, Bob Zelig, wäre nur als Beispiel. Ich weiß nicht genau, ob das parteipolitisch durchsetzbar ist, dass Obama sagt, ich möchte gerne einen Republikaner in meinem Kabinett sehen, von Bedeutung. Nicht unbedingt, was hier nebensächlich, sondern was von Bedeutung ist. Ich weiß nicht genau, wie das dann zu handhaben ist mit der Postwahl, aus die Möglichkeiten, die er hat. Aber ich sehe das als eine wichtige Möglichkeit, um ein Signal hier zu Hause zu schicken an einen sehr gespaltenen Kongress. Und ich glaube, es wäre nett, wenn er das tut, aber ich kann es nicht versichern.
Jack Chanes, besten Dank für dieses Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.